Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kannst du mir folgen? Dem Podcast, in dem wir mit LiteraturwissenschaftlerInnen über ihre Interpretationstexte sprechen und gemeinsam ihre Argumentation nachvollziehen. Dabei begleitet uns von Anfang an eine Metapher. Wir stellen uns das Interpretieren als eine Reiseroute vor. Ziel ist die Interpretationshypothese und wir wollen LiteraturwissenschaftlerInnen Schritt für Schritt auf dem Weg der Begründung ihrer These folgen. Für unsere heutige Folge freuen wir uns, als Gast den Literaturwissenschaftler Claudius Sittich begrüßen zu dürfen. Mit ihm sprechen wir über den Kolonialdiskurs in Theodor Fontanes Roman Effi Briest, der 1894 bis 95 erschienen ist. Und wir, damit meine ich Johanna von der Vecht.
Hallo.
Und mich, Jana Eckert. Wir beide studieren und arbeiten an der Universität Göttingen, wobei Johanna im Bachelor Germanistik und Anglistik studiert, während ich zum Thema der Wertung von Literatur in der Literaturwissenschaft promoviere. Doch zurück zu dem Thema der Folge. Fontanes Effi Briest erzählt das Leben der Hauptfigur Effi, einer Adligen aus dem späten 19. Jahrhundert. Zu Beginn des Romans heiratet sie den Baron von Innstetten und im Laufe des Romans fällt diese Ehe und schließlich auch Effis Leben dem patriarchal-preußischen Ideal zum Opfer. Aufgrund einer Affäre in der Vergangenheit erschießt Innstetten ihren Liebhaber im Duell und lässt sich von Effi scheiden, die daraufhin von der Gesellschaft gemieden wird und wenige Jahre später verstirbt. Doch um diese beiden Hauptfiguren soll es heute nicht gehen. Stattdessen nimmt Claudius Sittich in seiner Interpretation zwei andere Figuren in den Blick, den Chinesen und Mirambo. Der Chinese sei hier und im Folgenden gedanklich in Anführungszeichen gesetzt. Anhand dieser beiden Figuren diskutiert Claudius Sittich in seinem Aufsatz, inwiefern Effi Briest als kolonialismuskritischer Roman betrachtet werden kann oder ob der Kolonialdiskurs des 19. Jahrhunderts nicht vielmehr reproduziert wird. Also, herzlich willkommen, Claudius Sittich. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.
Ich freue mich auch, da zu sein. Danke für die Einladung.
Bevor wir diese Reise durch Ihren Interpretationstext beginnen, möchten wir Sie, lieber Herr Sittich, unseren Zuhörenden natürlich auch noch vorstellen. Sie sind Professor an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg nach Stationen an Universitäten in Heidelberg, Rostock, Osnabrück, Wien, London und Erfurt. Und auch Göttingen war Teil Ihrer akademischen Laufbahn. Hier haben Sie Abschnitte Ihres Studiums absolviert und zudem promoviert, nämlich über Semiotik und Ästhetik des adligen Wetteifers um 1600. In Ihrer Habilitation haben Sie sich schließlich mit der kolonialen Gattungspolitik der deutschen Bildungsgeschichte in der deutschsprachigen Literatur beschäftigt. Diese beiden Eckpunkte Ihrer Laufbahn geben auch bereits einen Hinweis auf Ihre Forschungsschwerpunkte, von denen wir hier nur ausgewählte nennen. Sie interessieren sich für die kulturgeschichtliche Kontextualisierung von Literatur und für die Multimodalität literarischer Kommunikation. So beschäftigen Sie sich derzeit etwa mit der historischen Aufführungspraxis von Lyrik und arbeiten unter anderem daran, diese zusammen mit Sprecherin auch hörbar zu machen. Sie setzen sich aber auch mit der Lehre in der Literaturwissenschaft auseinander. Sie haben beispielsweise an der Universität Freiburg an der Erstellung digitaler Lehrmaterialien für die Einführung in die Literaturwissenschaft mitgewirkt. Das passt natürlich gut zu unserem Podcast-Format und wir drei haben uns ja auch bereits auf einer Tagung zur digitalen Lehre kennengelernt. In unserem Podcast heute soll es insbesondere um den ersten genannten Themenbereich gehen, denn wir wollen mit Ihnen über Ihre Interpretation zum Kolonialdiskurs in Effi Briest sprechen. Ihr Aufsatz mit dem Titel Gieshüblers Kohlenprovisor, der Kolonialdiskurs und das Hirngespinst vom spukenden Chinesen in Theodor Fontanes Effi Briest erschien 2003 in der Zeitschrift für Deutsche Philologie. Und zuallererst interessiert uns, wir sind in der Vorstellung ja schon auf einige Stationen Ihrer wissenschaftlichen Karriere eingegangen. An welchem Punkt waren Sie denn, als der Aufsatz 2003 erschienen ist?
Als der Aufsatz 2003 erschienen ist, also erstmal freue ich mich, über einen so alten historischen Text zu sprechen mit Ihnen, den ich aber mag und an dem ich auch hänge und den ich auch nach wie vor genauso, also nicht genauso, aber im Grund Gedanken und im Duktus so schreiben würde. 2003, da war ich mitten in der Promotion und geschrieben, das hat immer einen langen Vorlauf, bis sowas erscheint, geschrieben habe ich den Text aber, als ich noch im Studium war in Göttingen. Das heißt, Sie haben eigentlich quasi eine überarbeitete studentische Hausarbeit vorliegen.
Ah, das ist sehr interessant. Da würden wir jetzt natürlich auch eigentlich direkt gerne weiter nachfragen nach Ihrer Studienzeit in Göttingen, aber wahrscheinlich verlieren wir uns denn direkt zu Anfang schon in Göttingen-Anekdoten. Aber trotzdem nochmal ein bisschen unabhängig von Ihrem Aufsatz, auf Ihrer Website steht ja beispielsweise auch, dass die Postcolonial Studies für Ihre Arbeit prägend waren. Wie haben Sie denn die literaturwissenschaftliche Forschung zur Kolonialliteratur beziehungsweise zum Kolonialdiskurs denn damals wahrgenommen?
Also, das ist eine spannende Frage, denn das ist die Anfangszeit, als die postkolonialen Studien in Deutschland überhaupt erst Fuß gefasst haben, vor allem in der Literaturwissenschaft, war das damals noch ziemlich neu. Und ich habe es auch gar nicht in der Germanistik kennengelernt. Also, ich habe Germanistik studiert, neuere deutsche Literaturwissenschaft, aber da war das eigentlich kein großes Thema, also kein prominentes. Ich habe es kennengelernt auf einer Stipendiatentagung, die Anglisten und Anglistinnen veranstaltet haben. Und da haben wir drüber gesprochen, über Postcolonial Studies. Und ich fand es ein irrsinnig spannendes Forschungsfeld, herausforderndes, politisch relevantes Forschungsfeld und hatte auch diese Art, Literatur zu diskutieren, im germanistischen Studium bis dahin seltener kennengelernt. Also es ist eine sehr engagierte Art und Weise, Texte zu lesen, sehr parteiische Art und Weise, auch Texte zu lesen. Und ich kann mich noch erinnern, damals, das war eine Professorin aus Freiburg, wo ich jetzt arbeite, die auch jetzt Kollegin ist, bald aufhört, aber die jetzt in Freiburg meine Kollegin ist. Neben der stand ich damals als Student am Buffet und habe gesagt, dass mich dieses Thema und dieser Zugriff und dieses politische Theoretisieren und Diskutieren total elektrisiert und dass ich es unglaublich bedauern würde, dass wir in der deutschen Literaturwissenschaft das nicht diskutieren. Und dann habe ich gesagt, aber wir haben ja auch gar keine Texte. Das war ein schöner Moment, weil ich im Nachhinein dann gedacht habe, was für ein Irrtum. Dann war ich in Göttingen weiter in einem anderen Seminar, und zwar, ich habe auch Geschichte studiert, und da hat Bernd Weißbrot, der glaube ich jetzt nicht mehr in Göttingen ist, damals ein Seminar zur Kulturgeschichte des Kolonialismus gemacht. Es war ein total spannender Historiker in Göttingen. Und wir haben alle möglichen Aspekte, also Völkerschauen, Weltausstellungen und Ähnliches abgehandelt in der Geschichtswissenschaft. Also neue Kulturgeschichte war damals ein Paradigma. Und da habe ich gefragt, ob ich was über deutsche Kolonialliteratur schreiben könnte, weil ich mit dem Thema gerade in Berührung gekommen war und habe mich da eingelesen. Und Herr Weißbrot hat gesagt, sehr gerne. Und dann habe ich eine Hausarbeit geschrieben. Und das ist der Entstehungskontext für diesen Text. Also ist jetzt eine relativ lange Geschichte, wie es entstanden ist. Aber so kommt es eben zu solchen Texten, die vielleicht nicht auf der Hand gelegen haben, also Themen, die nicht auf der Hand lagen. Und ich habe dann relativ intensiv mich eingelesen, weil ich eben wissen wollte, was die deutsche Literaturwissenschaft zu diesem Diskurs beitragen könnte. Und ich habe eben die Forschung zur Kolonialliteratur gelesen. Können wir vielleicht nachher nochmal sprechen, wie man über postkoloniale Perspektiven, also wie man postkoloniale Perspektiven in der Literaturwissenschaft entwickelt, was das für Perspektiven sind. Damals war das noch eine sehr deutlich ideologiekritische Literaturwissenschaft. Das hieß also, man hat geguckt, welche Literatur hat es gegeben, die in den Kolonien spielt und die einen politischen Beitrag zur Kolonialagitation leistet. Das heißt also, man hat nach Tendenzliteratur gesucht, also sowas wie Hans Grimm oder Henry Venden oder, ach Gott, ich habe die Namen schon wieder vergessen, weil sie so, also nicht, die ich damals gelesen habe. Das waren Texte, die sehr, sehr deutlich sich politisch positioniert haben und die einen eben in den Kolonien gespielt haben. Das war das entscheidende Kriterium für Kolonialliteratur. Das war natürlich sehr bequem, weil man damit die gesamte Hochliteratur, die hohe Literatur ausgrenzen konnte, denn in unserem Kanon waren die nicht drin, sondern das waren die Texte, an denen man sich die Finger dann nicht schmutzig machen musste. Und der Moment, an dem ich wirklich elektrisiert war, war, als ich gedacht habe, ich schaue weiter rum, und als ich in Effi Briest das gelesen habe, worüber wir jetzt gleich diskutieren, habe ich gedacht, das ist doch ehrlich gesagt mitten in unserem Kanon. Also es gibt sicher keinen, also wenige kanonischere Texte als Fontanes Effi Briest. So. Und mit den Ergebnissen, dann ist die kleine Entstehungsgeschichte schon quasi zu Ende, bin ich dann, also mit den Ergebnissen im Kopf, bin ich dann nach Oldenburg gefahren zu einer Tagung 2001 oder 2002, kann ich mich nicht mehr erinnern. Das war eine Tagung, die Birte Kundrus veranstaltet hat, zu Fantasiereichen, den deutschen Kolonien im Deutschen Reich, also diesem Imaginationsraum, der aber ganz real auch irgendwie natürlich kolonisiert wurde. Und da waren Germanistinnen und Germanisten auch da. Russell Berman war da, Alexander Hunold, Christian Geulen, John Noyes und so weiter. Und ich habe das da mir angehört und nachher mit Russell Berman kurz korrespondiert über diesen Text. Und er hat mich ermutigt, als er den gelesen hat, den doch zur Veröffentlichung irgendwo einzureichen. So ist es zu dem Text gekommen.
Ja, ich denke, auf diesen Punkt mit dieser Perspektive an so einen kanonischen Text einzugehen, werden wir später vielleicht auch nochmal zu sprechen kommen.
Ja, genau. Aber Sie haben jetzt ja eigentlich gesagt, dass es fast schon Zufall war, dass Sie auf Effie Briest gestoßen sind als auch Text, in dem irgendwie Kolonialdiskurse vorhanden sind, richtig?
Ja, also es gab zu dem Zeitpunkt einfach sehr, sehr, müsste jetzt nochmal zurückdenken, was es gab zur deutschen Kolonialliteratur, was nicht. Joachim Warmbold hatte eine ganz tolle Dissertation geschrieben, aber da waren eben alle diese, das war das paradigmatische, also das war sozusagen die Perspektive. Und was jenseits dieses Fokus lag, also Texte, die erkennbar im Dienste der politischen Kolonialagitation standen und in Deutschland sozusagen den Raum der Kolonien als zu kolonisierenden Raum irgendwie publik gemacht haben und motiviert haben, in die Kolonien zu gehen und einen Beitrag zu dieser Kolonisierungsanstrengung zu leisten. Texte, die jenseits dessen lagen, hat man weniger diskutiert, weniger wahrgenommen als Texte, die etwas mit der deutschen kolonialistischen Vergangenheit zu tun haben könnten.
Ja, ist auf jeden Fall spannend, darüber zu reden, weil sich das inzwischen natürlich irgendwie so ein bisschen gewandelt hat und inzwischen eben auch die Relevanz gesehen wird, irgendwie kanonische Texte auf die Art zu untersuchen, also durch diese postkoloniale Linse.
Also wenn ich noch was dazu ergänzen kann, dann glaube ich, ist es total spannend, weil Sie auch über die Haltbarkeit von literaturwissenschaftlichen Interpretationen waren wir im Gespräch, beziehungsweise Sie haben das so als Frage schon angedeutet, dass Sie das interessiert. Wann entstehen diese Interpretationen und zu was tragen die bei? Wie stark sind die historisch situiert? Und das war, glaube ich, oder ist total spannend zu sagen, zu beobachten. Wir haben ab den 1990er Jahren eine Konjunktur in Deutschland, in den postkolonialen Studien. Vorher nicht. Die postkolonialen Studien hat es vorher schon gegeben. Ja, seit den 70er Jahren etablieren die sich ganz stark im angloamerikanischen Raum. Und warum werden die ab den 1990er Jahren in Deutschland rezipiert? Erst zögerlich und dann immer mehr. Und das hängt einfach damit zusammen, dass sich die Architektur unserer Erinnerung sozusagen, unseres kulturellen Gedächtnisses verändert hat. Dass nach 1990 die Ost-West-Konkurrenz weggefallen ist zwischen DDR und BRD, die sich auf je verschiedene Räume fokussiert haben der Erinnerung. Also im Westen wurde die geschichtspolitische Erinnerung an den Holocaust ganz besonders ins Zentrum gestellt. In der DDR wurde die Geschichte der Kolonien ganz besonders hervorgehoben. Und nach 1990 kommt das zusammen. Wir sind immer noch in diesen Diskussionen, in diesen politischen Diskussionen. Was soll die Erinnerungskultur prägen? Welchen Stellenwert hat welches Ereignis, welche geschichtliche Phase in dieser Erinnerungskultur? Das sind alles legitime Auseinandersetzungen. Aber nach 1990 öffnet sich in der westdeutschen Literaturwissenschaft jedenfalls der Raum für die Frage, wie zentral ist eigentlich die Geschichte des Kolonialismus? Und wo spiegelt sich das auch oder wo bildet sich das auch in unserer kanonischen Literatur möglicherweise ab? Vorher war das kein zentraler Erinnerungsort sozusagen, die Kolonien.
Ja, super spannend auf jeden Fall, aber vielleicht beschäftigen wir uns jetzt mal oder reden jetzt mal über Ihren Aufsatz. Genau, also es wurde ja schon so ein bisschen deutlich, dass Sie unzufrieden damit waren, wie über Kolonialdiskurse gesprochen wurde, beziehungsweise dass eigentlich weniger über Kolonialdiskurse gesprochen bzw. geschrieben wurde und vielmehr über Kolonialliteratur. Effie Briest war ja durchaus aber ein Roman, der auf den Kolonialismus hin untersucht wurde, und die bis zu ihrem Aufsatz akzeptierte Forschungsthese war, dass Effie Briest ein kolonialismuskritischer Roman ist. Warum wurde das denn so eindeutig angenommen?
Also erstmal ist es ein gesellschaftskritischer Roman, das ist ja gar keine Frage. Ne? Es ist ein Roman über Zwänge, über individuelles Scheitern in einem gesellschaftlichen System, das den Akteuren nur wenige Spielräume lässt, und wenn sie die überschreiten, die Grenzen, das wird dann sanktioniert. So, also insofern ist das natürlich ein kritischer Roman, und das will ich diesem Roman auch gar nicht absprechen. Da scheitern Figuren daran, dass sie sich nicht an Konventionen halten, und Figuren werden auch unglücklich darüber, dass sie sich an Konventionen halten. Und Der Kolonialismus ist in diesem Roman nicht extrem präsent, aber es gibt eine Figur, die ganz im Zentrum des Romans steht, nämlich die Figur des Chinesen, die von Fontane selbst auch in einem Brief an einen Freund so bezeichnet worden ist, dass sie ein Drehpunkt für die gesamte Geschichte ist, ja, für die Interpretationen dieser Geschichte, wie man mit dieser Figur umgeht, weil sie ein bestimmtes Faszinationspotenzial hat und ein bestimmtes Unterdrückungspotenzial, würde ich sagen. Und da ist natürlich, wenn man diesen exotistischen Diskurs schon mal mit reinnimmt, eine Position zu so einem exotistischen Diskurs drin, die auch kritisch ist. Ja? Also es ist nicht eine exotistische Wunschfantasie, die hier durchgespielt wird, sondern hier wird ein problematischer Exotismus sozusagen exponiert.
Sie beziehen sich dabei ja auch konkret auf einen Aufsatz vor allem, beziehungsweise dann eben die Hauptthese des Aufsatzes. Könnten Sie die vielleicht noch einmal erläutern?
Genau, das ist ein Aufsatz, ein toller Aufsatz von Peter Utz. Der hat gesagt, also ich versuche es so zu skizzieren, dass man versteht in dem über die Handlung. Effi wird Ehefrau eines älteren Mannes, der gesellschaftlich eine herausgehobene Position hat und der Karriere macht. Der ist ein älterer Mann, der eine attraktive junge Frau heiratet und diese attraktive junge Frau hat ein starkes Freiheitsbedürfnis. Und die kommt mit ihm in ein Provinznest und fühlt sich in diesem Provinznest nicht gut aufgehoben, also langweilt sich da ganz außerordentlich. Und der Innstetten, Baron von Innstetten, so heißt ihr Mann, der zieht mit ihr in ein altes Haus, das oben eine leerstehende Etage hat, einen Tanzsaal. Und in diesem Tanzsaal ist eine Hochzeit gefeiert worden mal. Der Vorbesitzer ist ein China-Fahrer, wie das heißt, gewesen. Einer, also der Handel getrieben hat und der einen Chinesen, einen Menschen aus China mitgebracht hat nach einer dieser Handelsexpeditionen. Und der damit lebte. Und Effi ist unzufrieden in ihrer Ehe, ist unzufrieden in diesem Provinznest Kessin, wo sie lebt. Aber es ist natürlich faszinierend, in einem Spukhaus zu wohnen, auf eine Weise. Und sie bewohnt eben die untere Etage, obere Etage steht leer. In dieser oberen Etage hat eine Hochzeit stattgefunden zwischen der, man weiß es nicht genau, Nichte oder Enkelin dieses China-Reisenden früher und einem anderen Kapitän. Und die Braut ist aber in der Hochzeitsnacht verschwunden. Und irgendeinen Zusammenhang gibt es mit dieser Figur des Chinesen. Das ist in der Geschichte überhaupt nicht hundertprozentig klar. Vieles über diesen Chinesen ist in der Geschichte nicht hundertprozentig klar. Das heißt, es ist so eine diffuse Figur, die sich eignet, um darauf Dinge zu projizieren. Also Angst vor dieser Figur zu haben, die da auch spukt irgendwie, denkt Effi. Und ihr Ehemann bestärkt sie durchaus ein bisschen in diesem Gefühl, das könnte doch spannend sein, wenn da vielleicht doch oben eine Spukfigur irgendwie ist. Und für Effi ist es ein Gefühl von Faszination, das sie damit verbindet, aber auch ein Gefühl von Angst. Und es gibt Momente in dieser Geschichte, vor allem derjenige, mit dem Effi dann später Ehebruch begeht, der Freund ihres Mannes, Major Krampas, der sagt irgendwann, hör mal, diese Chinesenfigur, das ist doch ein Angstapparat aus Kalkül. Damit hält dich doch dein Ehemann eigentlich unter Kontrolle. Der hat dich emotional im Griff. Und das ist der Moment, an dem Peter Utz ansetzt und sagt, das ist ein kritischer Roman, ein gesellschaftskritischer Roman. Und der kritisiert eine bestimmte politische Konstellation im späten 19. Jahrhundert. Nämlich, der diskutiert eine These, die ein Sozialhistoriker aufgestellt hat, Hans-Ulrich Wehler, der hat gesagt, es gibt sowas wie einen Sozialimperialismus. Also Deutschland beteiligt sich an diesem imperialistischen europäischen Projekt, erwirbt auch Kolonien, aber warum tut es das? Man weiß, dass Bismarck überhaupt kein Impulsgeber für dieses kolonialistische Projekt gewesen ist. Aber es hat sich, sagt Wehler, hat sich geeignet, um Spannungen, soziale Spannungen in Deutschland zu befrieden, indem man gesagt hat, wir haben ein gemeinsames, großes, externes, exterritoriales Projekt, nämlich uns zu beteiligen an diesem Kolonialdiskurs. Und Utz sagt jetzt, Fontane ist unglaublich sensibel für solche gesellschaftlichen Spannungen und solche gesellschaftlichen Konstellationen. Der Innstetten tut eigentlich etwas, was politische Handlungsrationalität war. Nämlich, er sagt, es gibt etwas außerhalb unserer Ehe, was bedrohlich ist, faszinierend und bedrohlich ist. Und darauf sollten wir unsere Aufmerksamkeit richten und unsere, das ist spannend für uns. Wir sollten nicht auf die Probleme in unserer Ehe, auf, weiß ich nicht, die Langeweile und ähnliche Dinge fokussieren, sondern wir nehmen das außen und das hält uns weiter, das zieht sozusagen die Aufmerksamkeit in diese Richtung. Also ähnlich wie in der deutschen Kolonialpolitik es eine bestimmte Figuration des Imperialismus gegeben hat, den Sozialimperialismus, Ablenken von inneren Spannungen, Exterritorialdenken, so macht das Innstetten auch. Der hält Effi in Ordnung. Und der hat eben da ein bestimmtes Instrument, diesen Chinesenspuk. So, das ist die eine Sache und da würde sagen, es ist ein kritischer Roman des Imperialismus, weil gezeigt wird, wie Effi in Probleme kommt, wie Innstetten daran scheitert. So, Sozialimperialismus. Und dazu kommen noch motivische Parallelen. Er sagt, der Chinese ist exterritorial, ist ein Fremder, so wie und wird außerhalb des Friedhofs begraben. Warum auch immer, das wird im Roman nicht ganz klar. Es gibt andere Vorschläge, aber das scheint mit den gesellschaftlichen Konventionen nicht denkbar zu sein, dass er ein christliches Begräbnis bekommt. Könnte aus verschiedenen Gründen sein, aus rassistischen oder auch aus anderen Gründen. Und Effi liegt nachher auch nicht auf einem christlichen Friedhof, sondern außerhalb der christlichen Friedhöfe, nämlich auf dem, also innerhalb des elterlichen Anwesens bekommt sie ein Grab. Und beide sind also, sagte er, exterritorial. Beide Figuren sind auch Figuren, die ausgeschlossen werden. Beide Figuren sind subaltern. Beide Figuren gehen irgendwie zugrunde. Das macht es nochmal stärker, seine These. Also es ist ein kritischer Roman des Imperialismus, weil er diese Machtstrukturen exponiert.
Also Sie stimmen dieser Position ja nicht nur zu, Sie kritisieren die ja auch. Können Sie jetzt vielleicht einmal kurz, bevor wir dann eben das nochmal ausführlicher besprechen wollen, sagen, welche These Sie aus Ihrer Kritik ableiten?
Also ein Problem ist, finde ich, oder das zentrale Problem daran ist, dass die Figur des Chinesen und Effi parallelisiert werden und für solidarische Opfer erklärt werden, aber diese Solidarität zwischen den beiden nicht eine symmetrische Solidarität ist. Also Effi formuliert nicht eine so positive Geschichte über den Chinesen wie andere Figuren im Roman. Andere Figuren sind bereit, wenn es um Menschlichkeit und Zugehörigkeit dieser Figur geht, sehr viel weiter zu gehen als Effi. Effi lässt diesen Chinesen sehr weit außerhalb liegen. Diese Figur. Und das wichtige Problem ist auch, dass Effi diese Figur des Chinesen als bedrohlich und anziehend zugleich empfindet. Und das ist auch keine solidarische Position, sondern das funktioniert nicht, dass man die beiden Figuren parallelisiert. Und nur dann funktioniert auch wirklich so eine starke Lesart, dass die Figur, die für uns das größte, ja, vielleicht, weiß ich nicht, Identifikationsangebot gibt es nicht in diesem Roman, aber die sozusagen unsere Sympathien am allermeisten verdient, nach der Logik des Romans, nämlich Effi, dass diese Figur irgendwie solidarisch mit der Figur des Chinesen ist und wir deswegen auch Solidarität und Sympathie mit diesem Chinesen, mit dieser Figur des Chinesen empfinden können.
Ja, vielen Dank dafür. Wir wollen jetzt eben eigentlich nochmal, Sie haben das gerade schon sehr ausführlich gemacht, aber nochmal ein bisschen weiter nachfragen über die Figur des Chinesen. Bevor wir dazu kommen, wollen wir aber eine Textstelle hören, in der Innstetten spricht und die Geschichte des inzwischen begrabenen Chinesen erzählt.
Also, dieser Chinese war Diener bei Thompson. Und Thompson hielt so große Stücke auf ihn, dass er eigentlich mehr Freund als Diener war. Und das ging so Jahr und Tag. Da mit einem Mal hieß es, Thompsons Enkelin, die glaube ich Nina hieß, solle sich nach des alten Wunsche verheiraten, auch mit einem Kapitän. Und richtig, so war es auch. Es gab eine große Hochzeit im Hause. Der Berliner Pastor tat sie zusammen. Und Müller Utpatel, der ein Konventikler war, und Gieshübler, dem man in der Stadt in kirchlichen Dingen auch nicht recht traute, waren geladen. Und vor allem viele Kapitäne mit ihren Frauen und Töchtern. Und wie man sich denken kann, es ging hoch her. Am Abend aber war Tanz. Und die Braut tanzte mit jedem und zuletzt auch mit dem Chinesen. Da mit einem Mal hieß es, sie sei fort. Die Braut nämlich. Und sie war auch wirklich fort, irgendwohin, und niemand weiß, was da vorgefallen. Und nach 14 Tagen starb der Chinese. Thompson kaufte die Stelle, die ich dir gezeigt habe, und da wurde er begraben. Der Berliner Pastor aber soll gesagt haben, man hätte ihn auch ruhig auf dem christlichen Kirchhof begraben können, denn der Chinese sei ein sehr guter Mensch gewesen und gerade so gut wie die anderen. Wen er mit den anderen eigentlich gemeint hat, sagte mir Gieshübler, das wisse man nicht recht.
Also Sie sind ja auch schon ein bisschen drauf eingegangen, aber nochmal explizit die Nachfrage. Warum hat sich denn die Effi Briest-Forschung so viel mit der Figur des Chinesen beschäftigt? Also lässt sich das jetzt wirklich nur so anhand von Tarnes Kommentar begründen, dass der Spuk eben Drehpunkt für die ganze Geschichte sei? Oder lässt sich das vielleicht doch irgendwie textimmanent erklären oder sehen Sie vielleicht noch andere Erklärungen dafür?
Es ist sicher, man merkt es ja schon in dieser Passage, die wir da gerade gehört haben, dass diese Figur des Chinesen eine ganz interessante Figur sein soll, offensichtlich. Denn was wir hier alles schon lesen ist, wir wissen nicht ganz genau, wie diese, war es die Enkelin, das heißt später auch irgendwann mal die Nichte, wie hieß sie, Nina vielleicht, das weiß man auch nicht ganz genau. Man feiert eine Hochzeit und diese Hochzeit ist aber sonderbar, da kommt ein Konventikler, das gehört jetzt nicht zu denen, das ist nicht der Pastor selbst. Und Gieshübler ist da, den man in kirchlichen Dingen auch nicht so richtig traute. Also es ist schon eine kleine Ambivalenz da die ganze Zeit mit drin, was diese Geschichte faszinierend macht. Und sie tanzt mit allen, am Ende auch mit dem Chinesen. Damit einem Mal hieß es, die Braut sei fort. Ja, sie war auch wirklich fort. Also da steckt ganz viel Faszinationslenkung sozusagen mit drin in dieser Passage, dass da steckt irgendeine Geschichte dahinter. So. Und das ist der Aufreger, die Aufregergeschichte, neben anderen exotischen Momenten in Kessin, die aber nicht so prominent sind erstmal, das ist der Aufreger, die Geschichte, die Effi am allermeisten beschäftigt. Und die wird ganz zentral auch für den Major Krampas, der dann sagt, ja, der hält dich in Ordnung mit dieser Geschichte. Und der zieht Effi sozusagen ab über eine Geschichte, die Effi total funktioniert und treibt einen Keil zwischen sie und Innstetten nochmal. Also bestärkt das auf jeden Fall in seinen Avancen, die er ihr macht und mit bestimmten Formulierungen und in diesem Verführungs- und Zitatspiel, das der macht, ist er ganz geschickt und benutzt diese Figur des Chinesen, die Effi total fasziniert, um sie und den Baron von Innstetten auseinanderzubringen. Man hätte ihn auch ruhig auf dem christlichen Kirchhof begraben können, heißt es, denn der Chinese sei ein sehr guter Mensch gewesen und gerade so gut wie die anderen. Wen er mit den anderen eigentlich gemeint hat, sagte mir Gieshübler, da wisse man nicht recht. Auch da steckt schon wieder, ne, das Faszinosum drin. Wie offen ist das? Wie sehr dürfen Grenzen überschritten werden? Und da eignet sich der Chinese natürlich, diese Figur des Chinesen, total gut als Objekt, das man in den Mittelpunkt stellen kann, wenn man die Frage von Alterität und Identität diskutiert, von Inklusion und Exklusion, von Grenzüberschreitung. Und Fontane hat, wie gesagt, das ist der Drehpunkt für die Geschichte. Es ist schon ein Motiv, das zeitgenössisch unglaublich starke Energien transportiert hat. Also wenn man diese Figur so zentral installiert in der Geschichte, dann weiß man, das weiß man auch aus der Forschungsliteratur, dass im zeitgenössischen Diskurs einfach unglaublich viele kolonialistische, exotistische, rassistische Assoziationen mit dieser Figur des Chinesen verbunden sind, die ihn unglaublich interessant machen. Da würde ich sagen, das ist schon nicht nur die Äußerung von Fontane, sondern man merkt es auch dem Text selbst an, dass unsere Faszination sich mit Effi zusammen auf diese Figur richten soll.
Also bietet in dieser Hinsicht viel Anschluss für Interpretationsmöglichkeiten und weiterführende Fragen.
Ja, und das muss ich dazwischen sagen. Ich glaube, es ist gar kein Zufall, dass so viel offen gelassen wird. Es wird extra viel offen gelassen. Also können Sie auch nachlesen, es gibt inzwischen, vor ein paar Jahren erschien das Effi Briest-Handbuch. Es gibt es ja nicht zu jedem Roman, gibt es ein ganzes Handbuch. Aber weil Effi Briest so ein kanonischer Roman ist, Effi Briest-Handbuch, da gibt es ein ganzes Kapitel, 3 Seiten lang, zum Drehpunkt der Geschichte, der Chinese. Und das eigentlich ist die zentrale Erkenntnis aus diesen 3 Seiten, dass der Roman nichts Eindeutiges sagt über den Chinesen. Und das ist tatsächlich, glaube ich, der steht da als Provokation, als Abziehbild, das aber eigentlich leer ist und sich eignet, um diese Projektionen zu erlauben. Und er lädt dazu ein, zu projizieren. Und möglicherweise war es eine Liebesgeschichte zwischen der Enkelin oder Nichte, die vielleicht Nina hieß, und dem Chinesen, von dem man nicht weiß, wohin sie verschwunden ist. Und der Chinese, der starb dann direkt danach. Der Zusammenhang wird gar nicht, der wird insinuiert, ne? Letzter Tanz mit dem Chinesen, dann verschwindet die Braut. 14 Tage später starb der Chinese. Punkt. Also, das ist eine interessante Wendung, die Geschichte nimmt. Also irgendwas ist da ganz im Unklaren.
Sie haben jetzt schon viel auch zu der Figur des Chinesen erläutert. Wenn wir jetzt mal so bei Ihrer Interpretationslinie bleiben, was müssen wir jetzt noch über die Figur wissen? Also wodurch zeichnet sich die Figur des Chinesen aus? Und das ist jetzt so ganz allgemein gefragt, also sowohl auf der Ebene der fiktiven Welt als auch im übertragenen Sinne, wofür steht die Figur, als auch vielleicht für damalige LeserInnen, die mit so einer Figur dann konfrontiert sind?
Die Figur des Chinesen hat nicht sehr viele Eigenschaften noch darüber hinaus. Wir erfahren über die Figur sehr wenig. Es bleibt dabei. Symptomatisch ist vielleicht, dass Effi in der ersten Etage, in dieser ersten unbewohnten Etage, ein Abziehbild eines Chinesen findet. Es wird ihr nicht nur eine Geschichte erzählt, sondern sie findet auch ein Abziehbild, das so ein stereotypes Bild ist. Also eine Figur mit blauer Jacke und gelben Pluderhosen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja? Und dieses Bild fasziniert sie sehr. Und das zeigt eigentlich, wie sehr das ein Abziehbild ist. Für Effi sind offensichtlich mit diesem Spuk, das ist irgendwas Unheimliches, sind Angst und Begehren verbunden. Und ich glaube, das ist was mit dem zeitgenössischen, exotistischen und kolonialistischen Diskurs nur erklärt werden kann. Also es gibt zeitgenössisch einen Wunsch nach Kolonien und es gibt gleichzeitig eine Angst vor diesem kolonialistischen Projekt. Also sich in diese Räume zu begeben, ist ein Projekt, das deutlich eine Grenzüberschreitung ist. An einer anderen Stelle heißt es im Roman, das sei für einen Leutnant, der Schulden hat. Man ist sich nicht so ganz genau klar, wie man dieses Projekt eigentlich bewerten soll. Also es gibt einen ganz starken Expansionsdrang, der zeitgenössisch mit den Impulsen der anderen europäischen Kolonialmächte zusammenhängt. Aber es gibt zugleich ganz klares Gespür dafür, dass das eine Grenzüberschreitung ist, die auch Ambivalenzen produziert. Und das können Sie bis auf die Ebene der Figur Effi runterbrechen. Effi wünscht sich mehr Exotik in Kessin. Die wünscht sich nicht ein so langweiliges provinzielles Leben. Die wünscht sich Freiheit. Die wünscht sich offensichtlich mehr sexuelle Erfüllung, als sie von ihrem Baron Innstetten bekommt. Deswegen geht sie dann auch die Affäre mit dem Krampas ein. Es soll aufregender sein. Wünscht sie sich, aber sie hat gleichzeitig Angst davor. Und der Chinese taucht genau in den Momenten auf die Figur des Chinesen, als es um diese Ambivalenz von Angst und Begehren geht, die Effis emotionalen Haushalt prägt.
Ja, also Sie haben eingangs ja schon gesagt, dass Sie mit dieser von Peter Utz aufgestellten These, dass Effi und der Chinese solidarische Opfer des Imperialismus sind, nicht wirklich zufrieden sind. Sie haben auch irgendwie schon so ein bisschen erklärt, wie Utz das begründet und auch was für Textmerkmale irgendwie dafür sprechen. In Ihrer Interpretation nehmen Sie auch die Begriffe inneres und äußeres Opfer von Utz auf. Und da wäre jetzt einmal die Nachfrage, was genau dieser Unterschied ist. Also was meint inneres Opfer und was meint äußeres Opfer des Imperialismus? Was macht Effi zu einem inneren und was den Chinesen zu einem äußeren Opfer?
Ja, also tatsächlich sind sie beide innere Opfer, findet Utz. Also sie sind beide Teil dieser erzählten Welt. Und beide gehen zugrunde an den gesellschaftlichen Konventionen, an den Grenzziehungen, die existieren. Beide sind möglicherweise unglückliche Liebende. Beide gehen illegitime Verbindungen ein, die eben an gesellschaftlichen Grenzen scheitern. Und Utz sagt, und ich finde das gar nicht hundertprozentig falsch, es ist ausreichend deutlich insinuiert von Fontane, Figuren von ihm formulieren Positionen, die sagen würden, hier ist ein Mensch, diese Figur des Chinesen, ein Mensch, dem übel mitgespielt worden ist. Genauso wie Effi übel mitgespielt wird, weil sie bestimmte Impulse hat, die nicht mit dem gesellschaftlichen System konform sind. Genauso wie der Figur des Chinesen nicht in diese Gesellschaft gehörte und die Grenzüberschreitung, die möglicherweise es gegeben hat, sanktioniert wird. Und es gibt Figuren, die das formulieren. Der Pastor, der sagt, es war genauso gut wie alle anderen möglicherweise. Und dann andere, die sagen, wer soll das denn, wer soll denn dieser anderen sein? Ja, wollen wir gar nicht erst hingehen an diesen Punkt. Da merken Sie, dass die Spannung da ist. und dass Effi und der Chinese zusammen in einem rigiden gesellschaftlichen System Opfer sind. Und er sagt eben, bringt einen sehr starken Moment mit rein, zu sagen, das ist Sozialimperialismus, das ist sozusagen eine allegorische Lesart, die Ehe in Städten mit der Unterdrückung von Effi oder dem im Zaumhalten von Effi durch die Figur des Chinesen funktioniert, so ähnlich wie der Sozialimperialismus von Bismarck. So sieht man, das ist eine Art, zwei Figuren, die in der Geschichte sind, gehen daran zugrunde. Ein Hauptargument dagegen wäre zu sagen, aber Effi ist, wie ich es eben gesagt habe, ist nicht eine Figur, die solidarisch mit dem Chinesen agiert, sondern die ist absolut keine Figur, die solidarisch ist mit dieser Figur des Chinesen. Ja, sondern das ist eine, die hat Wunschfantasien. Die hat exotistische Wunschfantasien. Wenn es doch nur wieder käme, nur nicht zu nah und nicht zu arg, das wünscht sie sich, als sie über den Spuk spricht. Die projiziert etwas auf diese Figur des Chinesen, was mit ihrer, in dem Fall, mit ihrem sexuellen Begehren zu tun hat, möglicherweise, wenn man stark argumentiert. Aber was jedenfalls sozusagen für sie, das soll interessant sein und das soll exotistisch interessant sein. Deswegen funktioniert die Solidaritätsthese nicht.
Ja, sie sagen ja vor allem aber auch, dass diese sexuelle Anziehung Effis vielmehr auch Zeichen ist, dass tatsächlich auch irgendwie unbewusst Kolonialdiskurse reproduziert werden. Also dass Fontane, der natürlich eigentlich irgendwie vielleicht dann einen kolonialismuskritischen Roman schreiben wollte, das dann doch nicht ganz geschafft hat, sich bestimmten Ideen zu entziehen. Und da wäre jetzt halt nochmal die konkrete Nachfrage, was genau diese Idee ist. Also Sie haben schon erklärt, dass irgendwie Kolonialismus viel auch mit dieser Ambivalenz von Wunsch, Begehren und dann Angst zu tun hat. Aber können Sie vielleicht nochmal genau erläutern, wie diese Verknüpfung von Sexualität und Kolonialismus funktioniert?
Also ganz grundsätzlich, weil Sie es vorhin schon angesprochen haben, ist diese Unterscheidung zwischen Innen und Außen ein Problem. Das muss man nochmal sagen dazu. Denn wenn man Innen und Außen zusammenbringt und sagt, hier Effi hat ein sexuelles Begehren und das richtet sich auf die Figur des Chinesen, dann ist es nicht mehr plausibel zu sagen, es gibt ein äußeres System des Imperialismus, des Kolonialismus, das da sozusagen angespielt wird, sondern innen drin verweben sich diese beiden Diskurse, ne? Also der Sexualität und des Kolonialismus. Und das ist für den Kolonialdiskurs von Anfang an eine ganz große, ein großer und wichtiger Konnex gewesen für die Wunschökonomien des Kolonialismus, der, und da kann man nur einzelne Schlaglichter werfen, von Anfang an sich die Wilden in dreifachen Anführungsstrichen so imaginiert, dass sie sich willig unterwerfen, dass sie zu kolonisieren sind, dass Landstriche existieren, die jungfräulich sind, weil sie nicht bewohnt sind, davon geht man aus, weil sie keine Herrschaftsgebiete darstellen, die sozusagen kolonisiert werden können, dass dieses Projekt ein männliches Projekt ist, der Kolonisierung. Das ist eine ganz schwierige Sache, wenn und intersektionale Sache, wenn dann Gender-Kategorien mit da reinkommen und man sagt, eigentlich ist es ein männlicher Aktivismus, der Kolonialismus, aber man gerät in diesen kolonialen Zusammenhängen in Konstellationen, Handlungskonstellationen, in denen man bestimmte Vorstellungen von Männlichkeit wieder in Frage stellt, weil die Aktivität in diesem kolonialistischen Kontext nicht funktioniert. Es gibt Sexskandale in den Kolonien. Karl Peters, der ist schon unterwegs, als Fontane schreibt, gehört zu den ganz, ganz unrühmlichen Gestalten. Es gibt nur unrühmliche Gestalten sozusagen in diesem kolonialen Projekt. Aber zu den aller unrühmlichsten gehört Karl Peters, der da Gewaltexzesse und sexuelle Exzesse veranstaltet in den Kolonien. Also es ist auch ein exterritorialer Raum, da erlaubt man sich Dinge, offensichtlich, das ist eine große Diskussion, die heute geführt wird, ein Raum, wo man sich Dinge erlaubt, die man sich zu Hause nicht erlaubt. Es ist gleichzeitig möglicherweise ein experimenteller Raum, in dem, das ist die aktuelle Diskussion, in denen Dinge ausprobiert werden, militärisch, genozidal, die dann in Deutschland später wieder geschehen, auf katastrophalste Weise. Also es ist ein Raum, der ist ganz stark ein Raum der Überschreitung und sexualisiert ist er von Anfang an. Also schon die frühesten Kupferstiche der europäischen Expansion funktionieren so. Ne? Also der Kupferstich, dass Amerigo Vespucci Amerika entdeckt, ist eine sexualisierte Darstellung, wo eine nackte Figuration, eine nackte Frau den Kontinent Amerika repräsentiert, wehrlos in einer Hängematte liegt und ihr tritt ein militaristischer Mann aus dem Westen gegenüber, der von einem Schiff kommt, das sozusagen die Aktivität ausstrahlt, mit geblähten Segeln steht das da. Und es ist von Anfang an eine sexualisierte, latent sexualisierter Diskurs der Eroberung.
Wenn ich vielleicht noch mal eine Nachfrage stellen dürfte, also ich will mich jetzt nicht so an den Begriffen aufhängen, aber ich denke, dass also inwiefern man die beiden nicht als solidarische Opfer bezeichnen kann, das erschließt sich mir. Ich glaube, ich habe einfach immer noch nicht hundertprozentig verstanden, was jetzt die inneren und äußeren Opfer sind. Also teilweise klang das so ein bisschen Teil der erzählten Welt, Teil der Gesellschaft. Also wenn Sie das vielleicht einfach nochmal auf den Punkt bringen oder vielleicht kann man das auch paraphrasieren. Also wann genau ist man ein inneres und wann ein äußeres Opfer des Imperialismus? Also so wie Sie das jetzt in Ihrem Interpretationstext verstanden haben.
Also in meinem Text würde ich diese Unterscheidung zwischen innen und außen einfach aufgeben. Ich würde sagen, und da sind wir auch heute in den Diskussionen, es gibt immer eine Verflechtung. Das ist immer eine Verflechtungsgeschichte. Und das ist genau der Fehler gewesen. Und das ist Fehler, sage ich jetzt. Ne? Das war der Diskussionsstand zur Zeit, als Peter Utz das geschrieben hat. Und das ist ein total wertvoller Aufsatz. Es ist ein Fehler zu sagen, es gibt einen exterritorialen Raum der Kolonien und es gibt einen Raum der Metropole. Und die hängen nicht ganz eng zusammen. Es gibt keine Wechselwirkung dazwischen. Das ist das Problem, warum man sagen kann, aha, in der Geschichte, in Ephibrist, in diesem Roman, gibt es zwei innere Opfer der gesellschaftlichen Zwangssysteme. Das eine ist Effi, das andere ist die Figur des Chinesen. Und an andere, so heißt es bei uns, glaube ich, an andere, äußere Opfer erinnert Fontane ganz leise am Grab Effis. Und das ist ein Problem, weil diese Grenzüberschreitung, diese Verflechtung eben im Roman schon mit drin ist und weil es auch, das war dann mein zentraler Link in der Argumentation, noch ein anderes Opfer des Kolonialismus in diesem Roman gibt, das komplett übersehen wird, das bis dahin jedenfalls übersehen wurde. Und dieses Übersehen selber zeigt, wie stark unser Blick fokussiert ist und dass wir wirklich sagen, wir sollten ganz vorsichtig sein mit so einer Zuschreibung. Wir wüssten, wer da als Opfer jetzt von Fontane irgendwo installiert ist.
Vielen Dank. Ich glaube, was mich einfach so irritiert hatte, war, dass Sie dann, glaube ich, weiter von innerem Opfer sprechen bei dem Mirambo, aber jetzt bin ich ganz bei Ihnen, was diese Begrifflichkeiten angeht.
Genau, dann mache ich das nochmal ganz stark, ja, weil die Formulierung, ich habe es aufgenommen von Utz, der sagt, es gibt Innen und Außen und wir erfahren sozusagen nur etwas über Effi, ja, sein inneres Opfer dieses gesellschaftlichen Zwangssystems. Und wir erfahren etwas über die Figur des Chinesen, der ist auch ein inneres Opfer dieses gesellschaftlichen Zwangssystems. Und im Roman werden auch ganz vorsichtig, aber deutlich zurückgewiesen und nicht von Effi vertreten, Positionen der Solidarität artikuliert. Ja, also dass es wird auch ein Mensch gewesen sein, so wie die anderen auch. Und es gibt zwei innere Opfer und die schlimmeren, sage ich jetzt auch wieder in Anführungszeichen, die schlimmeren äußeren Opfer, die zeitgenössischen Opfer, von denen der Roman nicht spricht, das ist sozusagen bei Utz nicht so formuliert, an die erinnert er aber immerhin am Grabe Effis, ganz leise. Und das hat mich an dem Punkt irritiert. Ich habe zuallererst auch, als ich den Text gelesen habe, ganz viel über die Figur des Chinesen gelesen und habe mich damit beschäftigt. Aber als ich gesehen habe, dass es noch ein anderes von uns vollkommen übersehenes und überhörtes Opfer des Kolonialismus in diesem Roman gibt, habe ich gedacht, diese These ist so nicht haltbar. Die These zeigt hat einen totalen blinden Fleck. Ja, und das ist ein total symptomatischer blinder Fleck.
Ja, ich würde sagen, das ist eigentlich schon eine ganz gute Überleitung, beziehungsweise sind wir jetzt fast eigentlich schon mittendrin im Teil zu der zweiten Figur Mirambo. Wie Sie ja bereits gesagt haben, wurde die zumindest bis zu ihrem Aufsatz in der Forschung nicht besprochen, was vielleicht auch daran liegt, dass das eher eine Randfigur ist. Ich habe heute Morgen spaßeshalber sogar mal nachgeschaut und in dem Wikipedia-Artikel zu Ephibris wird sie nicht mal erwähnt, während dem Chinesen ein ganzer Abschnitt gewidmet ist. Und in Ihrem Aufsatz machen Sie das anders, also Mirambos zentraler Gegenstand Ihrer Interpretation, das klang jetzt ja auch schon an. Und diesem wollen wir uns jetzt noch mal ein bisschen ausführlicher widmen und hören dafür auch wieder eine Textstelle, in der Mirambo erwähnt wird.
Nun, sagte Innstetten, ja oder nein? Natürlich ja, das wird mich herausreißen. Und dann kann ich doch meinem lieben Gieshübler nicht gleich bei seiner ersten Einladung einen Korb geben. Einverstanden. Also Friedrich, sagen Sie Mirambo, der doch wohl das Bier gebracht haben wird. Wir würden die Ehre haben. Friedrich ging. Als er fort war, fragte Effi, wer ist Mirambo? Der echte Mirambo ist Räuberhauptmann in Afrika. Tanganyikasee, wenn deine Geografie so weit reicht. Unsere aber ist bloß Gieshüblers Kohlenprovisor und Faktotum und wird heute Abend in Frack und baumwollenen Handschuhen sehr wahrscheinlich aufwarten.
Und um jetzt Effi Bries zu zitieren, wer ist denn Mirambo?
Gibt's zwei Antworten. Das eine ist, wer die historische Person gewesen ist. Wir haben es hier schon gehört. Der Text sagt, das ist ein Räuberhauptmann in Afrika am Tanganyikasee, wenn deine Geografie so weit reicht. So wird er eingeführt hier im Roman. Also Mirambo Mithela Kassander war ein Warlord in Afrika, über den man mindestens wissen muss, dass er sehr erfolgreich war und ein sehr großes Gebiet beherrscht hat. Und seine politische Herrschaft ist nach seinem Tod im Jahr 1884 zerfallen. Und es war just das Jahr, in dem Karl Peters genau in diesem Gebiet begonnen hat, Kolonien, also Gebiete für als deutsche Kolonien zu deklarieren, in Besitz zu nehmen. Also das ist quasi, das habe ich damals gar nicht so stark gemacht, aber das muss man so machen, ist genau der Vorläufer eigentlich, der Herrscher, der das Gebiet beherrscht hat, das dann, als der Roman von Fontane erschienen ist, bereits schon Deutsch-Ostafrika war. Also als Deutsch-Ostafrika in Besitz genommen worden war. Man merkt schon an der Formulierung im Roman, dass diese Figur auf eine ganz bestimmte Art und Weise eingeführt wird. Sie haben gesagt, es ist eine Randfigur, deswegen ist es vielleicht nicht so überraschend, dass er nicht gesehen worden ist. Aber ich würde eben immer sofort sagen, also ich finde die Formulierung genau richtig. Das ist die Formulierung, die reproduziert, was uns der Roman nahelegt, wie er unsere Aufmerksamkeit lenkt. Diese Figur kann man nämlich auch nicht wirklich sehen, weil sie nicht in der Ökonomie des Romans entscheidend ist, also schon an einer Stelle, auf die können wir gleich noch reden, die ist nämlich für mich die entscheidende Stelle, aber für die gesamte Schreibweise, für den Konversationsroman spielt diese Figur keine entscheidende Rolle, weil im Konversationsroman wir Figuren beim Reden zuhören und diese Figur sagt kein einziges Wort, ist eine Randfigur. Und das ist aber auch als Staffage, wie diese Figuren sonst benutzt worden sind, oder als exotisches Kolorit, das sind die zwei Optionen, so treten Figuren, schwarze Figuren in Texten im 19. Jahrhundert und im 18. Jahrhundert schon gerne auf. Also nicht, die treten gerne auf, im Gegenteil. So werden sie benutzt in diesen Texten. So verfährt eben auch Fontanes Roman.
Und wenn Sie vielleicht noch erläutern könnten, wer ist denn jetzt praktisch die Figur in Fontanes Roman? Und vielleicht ist auch offensichtlich, aber vielleicht auch nicht, inwiefern ist die Figur denn schwarz kodiert, wie Sie ja auch geschrieben haben?
Ja, also die Figur ist Gieshüblers Apothekergehilfe, um es deutlich zu sagen. Ja, also es ist eine Figur, die für eine andere Figur arbeitet, die für Effi extrem wichtig ist. Also erstmal ist sie subaltern, ganz grundsätzlich ist sie subaltern schon mal, weil sie ein Apothekergehilfe ist. Sie gehört nicht zum Personal des Romans, das tatsächlich für die Interaktionen entscheidend ist, sondern das ist der, der für Gieshübler Hilfsdienste verrichtet, der zum Beispiel das Billett überbringt, wie Sie hier vorgelesen haben gerade in der Stelle. Es ist aber auch eine Figur, die zuständig ist, der wird Kohlenprovisor genannt, die vielleicht für die Befeuerung, ne, für das Heizen bei Gieshübler zu Hause verantwortlich ist. Und schon durch die Kohlen wird, also man ist ja klar, was wählt man aus, um eine Figur zu charakterisieren? Hier wird gesagt, das ist ein Kohlenprovisor, also jemand, der die Kohlen holt. Damit ist eine Farbassoziation hergestellt und die wird auch noch befördert dadurch, dass dann gesagt wird, an einer anderen Stelle, der wird heute Abend im Frack und mit weißen Handschuhen aufwarten. Sie können das alles in so eine soziale Logik einbetten und sagen, das ist einfach eine Dienstbotenfigur. Das ist in Ordnung, kann man sagen, aber es stimmt ja nicht, weil sie, wenn sie zusammenrechnen, was an charakterisierenden Formulierungen und an charakterisierenden Eigenschaften gebraucht wird, dazu gehört dann auch der Name, wird diese Figur mit einer Farbassoziation ausgestattet. Und der Kontrast zwischen den weißen Handschuhen und dem Kohlenprovisor mit dem Namen Mirambo, wenn Sie wollen, ist das eine black-gefacete Figur, ist deutlich. Es ist eine schwarz kodierte Figur in diesem Roman.
Ja, vielen Dank. Wenn Sie das jetzt so erläutern, könnte man ja sogar sagen, wenn man sich Effi Bries durch eine postkoloniale Lesart nähert, dann liegt es doch eigentlich recht nahe, sich dieser Figur zu widmen. Wie können Sie sich denn erklären, dass das bis zu dem Punkt nicht der Fall war?
Ja, also das zentrale Argument ist, dass es ein Konversationsroman ist und ein Gesellschaftsroman und diese Figur ist eine Randfigur, die nicht spricht. Und das Rederecht wird schwarzen Figuren schon über Jahrhunderte verwehrt sozusagen. Also wenn sie auf der Bühne auftreten, zum Beispiel treten die als Teil der, sind die Staffage. Ja? Und genauso verfährt der Text hier mit dieser Figur. Da könnte man schon in diesem Fall sagen, dass das ein Zug ist der Diskriminierung, dass diese Figur genau in der Rolle nur auftreten darf und in der Funktion, in die man diesen Figuren überhaupt auch nur zugestanden hat. Und der dient zum Beispiel in Kessin dazu, diese Figur Gieshübler, der ein bunter Vogel ist, ja, mit zu charakterisieren. Der Gieshübler, der hat auch noch andere exotische Aspekte an sich. Der ist ein interessanter Charakter und der hat auch bei sich Gäste manchmal aus Spanien oder Italien. Und also sozusagen der ist, wenn es um dieses Provinznest geht, derjenige, der am ehesten diesen Wunsch von Effi nach Exotik auch befriedigt oder wo sie das am ehesten sieht. Das Interessante ist, also man hat ihn nicht gesehen, weil er von Fontane auch als Randfigur benutzt wird. Und er wird, würde ich dann sagen, an einer Stelle einfach auch kolonialistisch ausgebeutet, wenn Sie so wollen, in der Erzählökonomie des Romans. Und das war für mich der Moment, an dem spätestens deutlich wird, dass Fontane bestimmte Dinge, bestimmte Mechanismen einfach reproduziert. Da geht es um eine Stelle, da wird ein Ausflug erzählt im Winter und die fahren mit verschiedenen Kutschen und Schlitten. Und schon zu Beginn ist irgendwie merklich, und das kann man sich auch schon denken und erwarten, es ist eine Figur, die möglicherweise ein Problem hat mit diesem Ausflug, ja, also die eine problematische Figur auch werden wird oder eine Figur, die eine Außenseiterfigur ist, eine subalterne Figur. Mirambeau soll kutschieren, der soll den Schlitten von Gieshübler fahren, kann aber nicht gut kutschieren und hat also Angst, das zu tun. Und da ist schon eine leichte Vorausdeutung, dass da etwas passieren wird. Wozu sollte man das sonst mitteilen? Ja, also Fontane nimmt die Figur, die als schwarz kodiert ist und sagt, hier ist eine Figur, die wird etwas nicht können, was sie können sollte. Und das ist ein zentraler Moment in dem Roman, weil da in der Folge der Geschichte die erste körperliche Annäherung zwischen Effi und Crampas stattfindet. Und die kann nur stattfinden, indem Effi und Crampas am Ende nebeneinander sitzen in einem Raum, wo sie nicht beobachtet sind. Und das ist genau die Kutsche, mit der Effi und Innstetten am Anfang losfahren. Sie fahren los und an dem Ort, wo sich alle treffen, diese Ausflugsgesellschaft mit mehreren Gefährten, da wollen sie wieder zurückfahren, aber das Pferd hat Mirambeau getreten und er kann nicht zurückfahren. Er kann nicht zurückkutschieren und liegt im Stall und schreit. Das ist sozusagen alles, was wir jetzt über den erfahren. Der wird sozusagen in dem Moment aus dem Spiel genommen. Es fehlt also ein Kutscher. Und es war auch schon absehbar, dass es der ist, der es nicht kann, und das ist die Figur, die schwarz ist. Es fehlt also ein Kutscher, und deswegen kutschiert Innstetten die Kutsche von Gieshübler. Es gibt eine Bekannte, die steigt dann bei Effi ein und begleitet Effi in der Kutsche, wo sie ursprünglich saß. Die steigt aber an einer gefährlichen Stelle aus, und Crampas steigt zu, weil er vielleicht helfen muss an einer bestimmten Stelle. Also sitzen jetzt am Ende, das könnte man grafisch vielleicht noch deutlicher machen oder mit Playmobil-Figuren darstellen, aber am Ende, absolut zentral, sitzen unbeobachtet Effi und Crampas zusammen in der Kutsche. Und noch einmal ganz kurz zurück. Es geht nur, weil sie eine Figur aus dem Spiel genommen haben, die einen Platz freigemacht hat in dieser ganzen Figurenrochade. Und das ist die Figur des Schwarzen. Also das Interessante ist, dass dieser Text mit diesen Farbassoziationen operiert, und das sind rassistische Zuschreibungen, die Figuren über Hautfarben kodieren und die Figuren genauso behandeln, wie man sie nach den Regeln des kolonialistischen oder rassistischen Diskurses einsetzen würde. Also für das zeitgenössische Publikum, das ist für mich dann, habe ich damals nicht so stark gemacht, aber wäre für mich jetzt nochmal ein ganz entscheidendes Argument. Das zeitgenössische Lesepublikum hat Fontane mit dieser Art und Weise zu erzählen geschickt mitgenommen und geschickt bedient. Ja, also das funktioniert sehr, sehr gut, die Erzählökonomie. Und ausgebeutet wird die Figur des Schwarzen.
Ja, also Sie haben jetzt irgendwie auch schon erzählt oder vielmehr erläutert, dass Mirambeau dann ja eigentlich die ganze Zeit ohne Sprache ist, sich nicht ausdrücken kann. Der Chinese wiederum ist keine handelnde Figur, also der liegt begraben auf dem Friedhof und ist eigentlich allen Zuschreibungen Effis ausgeliefert, allen auch irgendwie Sexualisierungen. Könnten Sie aber vielleicht nochmal zusammenfassend jetzt deshalb sagen, auch eben vielleicht gerade mit so diesem, ja, mit dieser Tatsache, dass Mirambo ohne Sprache ist, der Chinese irgendwie ohne Handlungsmacht, vielleicht auch was die beiden Figuren miteinander verbindet und was sie auch in der Darstellung dann unterscheidet.
Gute Frage. Also, weil sie nochmal auf was Zentrales hinführt, was zeigt, dass der Roman eine bestimmte zeitgenössische Ideologie voraussetzt. Wir reden bestimmt nochmal darüber, ob es jetzt komplizenhaft ist oder nicht, was der Roman macht. Das ist ganz schön schwierig zu entscheiden. Aber er setzt jedenfalls was voraus, er setzt ein bestimmtes Denksystem voraus. Er hat zwei Figuren, das sind beides Figuren, die nicht zu der Gesellschaft, zu der weißen Gesellschaft gehören, die in Kessin ist. Und mit beiden Figuren verfährt er in kolonialistischer Manier. Das kann man so sagen. Beide Figuren sind kolonialistisch geframed. Einmal durch Sexualisierung, durch Angst und Begehren, sozusagen in dieser Figur des Chinesen. Im Fall von Mirambeau durch eine bestimmte Unfähigkeit, durch bestimmte Verzerrungen zwischen Zivilisationsmarkern wie den weißen Handschuhen und dem Frack und der Kodierung der schwarzen Hautfarbe. Das sind gemeinsame Zurichtungen, würde ich sagen, oder bestimmte Einsatzmöglichkeiten, die nach zeitgenössischen diskursiven Regeln für solche Figuren zur Verfügung stehen. In beiden Fällen sind es subalterne Figuren, aber es haben sich ja jetzt auch schon Unterschiede angedeutet. Also der Chinese ist eine Figur, die offensichtlich latent potenziell auf Augenhöhe denkbar ist, aber das wird zurückgewiesen. Die Figur des Schwarzen nicht. Die Figur des Schwarzen bleibt komplett subaltern. Und auch nicht handelnd, sondern das ist jemand, der nur Dienste verrichtet. Über den Chinesen heißt es, es sei sogar der Freund des China-Fahrers gewesen. Ja, das passiert bei Mirambo nicht. Und da sieht man eine interne Differenzierung. Und da würde ich auch sagen, das ist ein zeitgenössisches Diskriminierungssystem. Man hat unterschieden damals zwischen China-Fahrer, das macht übrigens Fontane ganz konstant, China-Fahrer und Afrika-Reisender. Also das ist eine andere Art von Interaktion, die man sich mit diesen jeweiligen Räumen vorstellt. Der China-Fahrer ist einer, der Handel treibt und der dahin kommt, um mit dieser Kultur in Austausch zu treten. Der Afrika-Reisende ist einer, der durch diesen Kontinent reist und am Ende hoffentlich unbeschadet nach Entdeckungen oder Erwerbungen wieder zurückkommt. Dahinter stecken ganz große kolonialistische und rassistische Zuschreibungen, dass es bei China sich um eine Hochkultur handelt, die ihre beste Zeit erlebt hat und die jetzt inzwischen vom Westen dominiert werden kann. Und dass es sich bei Afrika um eine noch nicht entwickelte Kultur handelt, die in einem Zustand der Unzivilisiertheit sich befindet. Das sind alles übelste, brutale Zuschreibungen, die ich hier auch wieder in Anführungszeichen benutzen will, die aber für das System, wie Bedeutung erzeugt wird in dem Roman, absolut zentral sind, sie zu benennen. Dazu zählt auch eine Wunschfantasie von Innstetten, die im Roman vorkommt. Der wünscht sich irgendwann, dass er aus diesem System von Ehre, das er da aufrechterhält und sich duelliert mit Krampas, nach 6 Jahren liegt das alles zurück und er wünscht sich selber, dass gar nicht dieses System der Ehre, das in dieser westlichen Gesellschaft gilt, so durchsetzen zu müssen. Und dann gibt es eine Fluchtfantasie und er wünscht sich raus in einen afrikanischen Raum, wo er sagt, ich will gar nicht die Wörter alle reproduzieren sozusagen, das ist ein Raum, wo einfach die Zivilisation nicht herrscht. Da will er dann hin. Und es ist ein Degenerationswunsch zugleich. Ja? Also einer, wo man rauskommt aus diesem starren Korsett der westlichen Zivilisation in einen Raum der Unzivilisiertheit. Und da zeigt sich ganz deutlich, dass zwischen der Figur des Chinesen und der Figur des Mirambo, die für verschiedene Räume stehen, ganz starke Differenzen sind. Und diese starken Differenzen sind aus einer ganz westlichen, kolonialistischen Metropolenperspektive entworfen.
Ja, und ich meine, gerade an dieser Szene, die Sie gerade beschrieben haben mit Innstetten, dieser Welt oder dieser Gesellschaft mit dem Ehrenkodex entfliehen möchte, hin zu irgendwie vermeintlich präzivilisatorischen irgendwie Gemeinschaften, zeigt ja schon ganz schön auch, was Sie am Anfang gesagt haben. Also da war irgendwie die Frage danach, was Effie Briest zu einem kolonialismuskritischen Roman macht. Und Sie haben dann gesagt, dass es irgendwie durchaus eben ein gesellschaftskritischer Roman ist und das zeigt aber ja, also gerade diese Szene zeigt ja, dass diese beiden Dinge nicht miteinander irgendwie funktionieren müssen. Also es wird eben ganz klar diese preußische Gesellschaft kritisiert, aber der Kolonialismus eben nicht. Und da wäre jetzt eben die Nachfrage, das haben Sie gerade auch schon kurz angedeutet, inwiefern der Roman nicht doch komplizenhaft ist, beziehungsweise ja, ob man das tatsächlich entscheiden kann, ob der Roman letztendlich eher eine Kritik am Kolonialismus äußert oder diesen im Großen und Ganzen eher unkritisch affirmiert. Genau, kann man das entscheiden?
Ich habe es in meinem Aufsatz nicht entschieden. Ich habe eigentlich geschrieben, ob danach noch von einem wirklich imperialismuskritischen Roman die Rede sein kann, ist die Frage. Puh. Ich war da am Ende skeptisch, ob man das so eindeutig formulieren kann und soll. Ich glaube, bei Fontane muss man muss zwei Dinge auseinanderhalten oder drei Dinge. Das eine ist, dass Fontane hundertprozentig kein Kolonialenthusiast gewesen ist. Es gibt ausreichend viele Äußerungen Fontane, die sagen, lass dieses Kolonialprojekt bleiben. Und es gibt auch in diesem Roman Momente, wo man merkt, es ist keiner, der den Kolonialismus befürwortet. Das Projekt wird nicht als ein triumphales Projekt entworfen, an keiner einzigen Stelle. Es ist kein kolonialagitatorischer Roman, keiner, der den Imperialismus rechtfertigen würde. Es ist einer, der das Problematische in diesen Projekten exponiert. Auf jeden Fall. Da wird es jetzt dann ganz heikel. Es ist ein Konversationsroman und der transportiert ja die ganze Zeit Redeweisen und der entwirft auch die ganze Zeit Handlungsrationalitäten und Wertsysteme seiner handelnden Figuren und der handelnden Gesellschaft, die er abbildet. Und es ist kein Wunschraum, keine Wunschfantasie, wie es sein sollte, sondern einer, der tatsächlich sehr zeitgenössisch gesellschaftliche Strukturen abbildet, ist zu drastisch gesagt, aber der mit diesen zeitgenössischen Realitäten operiert. Und der exponiert eben, wo diese zeitgenössischen Realitäten menschenverachtend sind. Der exponiert, wo diese zeitgenössischen Realitäten problematisch sind. So. Und der eben auch nur reproduziert, wie man mit bestimmten Figuren umgeht. Dass man in dieser provinziellen Gesellschaft sich eine Figur leistet, die man Mirambo nennt. Und die hat einen bestimmten exotistischen Beigeschmack. Bis hierher ist es schwierig zu sagen, das ist in der postkolonialen Lesart ein Roman, den man eher nochmal gegen den Strich lesen muss. Bis hierher würde ich sagen, ist es ein Roman, der exponiert Probleme und der zeigt Unmenschlichkeiten. Mirambo ist auch keine Figur, die sozusagen ganz draußen bleibt. Die gehört zu Gieshübler, ja, das ist ein Sympathieträger grundsätzlich. Und nochmal, der bildet auch Redeweisen ab, Fontane. Es gibt den Punkt, an dem man sagen muss, warum muss dieser Roman tatsächlich die subalterne Figur so klar entwerfen und sie erzählökonomisch so ausbeuten, dass das zeitgenössische Publikum sich bestätigt fühlen konnte und hat gesagt, na klar, Mirambo, wir haben es schon vorher gewusst. Also so würde man es nicht formulieren, aber es war schon eigentlich klar, wie es laufen würde. Und das war schon spürbar und die Spannung baut sich auf. Und da würde ich sagen, da kalkuliert Fontane einfach mit den Leseerwartungen seiner zeitgenössischen Leserschaft und nutzt die einfach aus, um Wirkung zu erreichen. Und das ist nichts, wo man irgendwie einen Widerstand damals gespürt hätte, aber wo man, wenn man mit einer postkolonialen Perspektive drauf guckt, einen Widerstand spüren sollte.
Ja, uns ist aufgefallen und es kam ja gerade eigentlich auch zur Sprache, dass Sie Ihre Interpretation sowohl mit dem Autor Fontane beginnen, als auch letztlich damit ja schließen. Daher die Frage, was können solche Bezüge auf den Autor für die Argumentation leisten? Oder wir müssen ja auch nicht direkt die ganz großen Fragen stellen, sondern vielleicht erstmal können wir auch bei Ihrer Argumentation im Konkreten bleiben.
Also mich hat fasziniert, als ich schon relativ weit unterwegs war, nochmal gedacht habe, was hat dieser Fontane eigentlich, wie hat er sich dazu selber positioniert? Also der ist ja Teil einer realen Interpretationsgemeinschaft. Das ist ja nichts Fiktives, ne? Und auch kein Raum irgendwie, der komplett virtuell ist, sondern das sind Menschen, die lesen den Text. Und da kann man mit Erwartungen kalkulieren, da kann man mit Wissen kalkulieren. Das kann man zum Teil auch nur anspielen. Die Figur des Chinesen zeigt es ja sehr deutlich. Der hat kalkuliert damit, dass Leute, ohne dass er das alles ausformulieren musste, wussten, was sie da mitlesen. Und deswegen ist es interessant, sich diesen Fontane als historische Person auch klar zu machen, seine Position. Dann merkt man auf der einen Seite, dass der ganz klar eine Gegenposition hatte zum zeitgenössischen Kolonialprojekt. Warum auch immer. Also bleib zu Hause und bleib in deinem Land und nähre dich redlich, hat er einmal gesagt. Lass den ganzen Kolonialblödsinn bleiben. Was auch immer das heißen soll. Das Interessante war, diese Aussagen werden tradiert. Ich habe in der Recherche dann irgendwann eine Anekdote gefunden von einem Menschen, der sich erinnert, wie er zu Fontane nach Hause gekommen ist. Und Fontane war noch mit einem Geheimrat im Nebenzimmer und hat die ganze Zeit auf Zuruf auf einer großen Landkarte die deutschen Kolonien mit dem Rohrstock lokalisiert. Das heißt, dass für Fontane das eine interessante, wie auch immer das gemeint ist, ja, eine interessante zeitgenössische Realität war, die Kolonien. Über die Kolonien Bescheid zu wissen. Ob das jetzt rein geografisches Spiel war, ob das ironisch war, was sozusagen seine Aufmerksamkeit da hingezogen hat und was die zu diesem Spiel bewogen hat, was auch immer. da zeigt sich, wenn man es stärker situiert, wird dieser Text doch auch geladen mit einer historischen, sozialen Realität, in der man ihn situieren muss. Und ich finde, man darf das nicht ganz rauslösen. Also ich verstehe schon, warum man den Autor immer nicht so stark machen möchte. Aber in so einem zeitgenössischen Diskurs, wo man sich politisch positioniert, ist es interessant, wenn man von den Menschen, die diese Texte schreiben, auch Positionen findet und sich dann überlegt, was ist für ein Roman entstanden aus dieser Position.
Ja, und das schließt ja vielleicht auch so ein ganz bisschen das an, was wir eingangs schon meinten, dass man vielleicht auch, ich sag mal, aufgrund von Wertschätzung von Autor und Gegenstand dann erstmal vielleicht Dinge nicht sehen wollte oder zumindest nicht dezidiert danach gesucht hat. Ja, wir sind jetzt, was so den konkreten inhaltlichen Teil angeht, schon so langsam ein bisschen am Ende. Und daher nochmal die Frage, also wie wir ja eingangs sagten, das Erscheinungsjahr Ihres Aufsatzes liegt ja schon ein paar Jahre zurück. Würden Sie Ihr Forschungsergebnis denn inzwischen aktualisieren oder anpassen oder vielleicht auch andere Aspekte des Aufsatzes, die jetzt vielleicht nicht nur das Ergebnis betreffen?
Nein, ich stehe jetzt, was ich geschrieben habe.
Sehr gut.
Also ich finde nach wie vor, ich würde es nicht mehr genau so schreiben. Ich bin sozusagen, was weiß ich, erfahrener geworden, würde andere Sachen ein bisschen anders balancieren vielleicht. Aber grundsätzlich ist mir der Aufsatz immer noch extrem sympathisch, genau in dieser Auseinandersetzung mit einer Lesart von Peter Utz. Ich würde das als Lesart, ja, also qualifizieren, was Utz vorgeschlagen hat. Ich finde die auch plausibel in vielen Dingen. Ich habe dagegen eine andere Lesart gesetzt, die ich in manchen Dingen plausibler finde. Und ich würde, glaube ich, würde ich irgendwo noch weiterdenken? Ja, klar. Also man müsste über dieses Konversationelle nochmal anders nachdenken. Und vielleicht hätte ich mich auf die Frage noch stärker verpflichten sollen, wo ist eigentlich durch Kolonialismuskritik drin, wo ist sie nicht drin? Und ich würde, je länger ich drüber nachgedacht habe und mit meinen Forschungen dann zur Bildungsgeschichte nochmal wieder drauf gekommen bin, ist die Frage der Interpretationsgemeinschaften. Und ich glaube, der Fontane-Roman setzt einfach eine bestimmte Interpretationsgemeinschaft voraus. Und das ist eine Interpretationsgemeinschaft, die kann kompetent mit so einem Abziehbild der Figur des Chinesen umgehen. Da kann man mit Erwartungen kalkulieren und das würde ich sehr viel stärker machen inzwischen. Und würde sagen, ich würde mich nicht als Teil dieser Interpretationsgemeinschaft verstehen wollen, die zum Erfüllungsgehilfen des Fontaneschen Romans wird oder sozusagen die einlöst, was dieser Roman an Wirkungskalkül hat, weil ich sagen würde, wir sollten uns überlegen, zu welcher Interpretationsgemeinschaft wir gehören oder gehören wollen. Und in dem Fall würde ich sagen, da muss man an bestimmten Punkten dem Fontane das aufkündigen. Das würde ich gerne sehr viel deutlicher schreiben, weil ich das Gefühl habe, das ist jetzt auch eine sehr allgemeine Überlegung, es hat in Deutschland, in der deutschen Diskussion, der deutschen literaturwissenschaftlichen Diskussion, eine bestimmte Art der postkolonialen Theorie-Rezeption gegeben, die ich nicht teilen würde. Ich würde es ein bisschen anders machen und der Aufsatz, den finde ich deswegen immer noch gut, weil er einen Weg gegangen ist, von dem ich sehr viel deutlicher hätte machen wollen, wie er funktioniert. Nämlich sich klar machen, welche Interpretationsgemeinschaft ruft der Text auf, zu welcher Interpretationsgemeinschaft gehören wir? Sind diese Interpretationsgemeinschaften eigentlich noch deckungsgleich? Ich sage das kurz, was ich damit meine, das hat einen latenten Vorwurf mit drin. Die postkoloniale deutschsprachige Literaturwissenschaft hat sehr früh den Begriff Postkolonialismus auf eine bestimmte Art und Weise verstanden. Und es hat eine Tradition, weil man vorher gesagt hat, kolonialistische Texte haben wir bisher als Kolonialliteratur gelesen. Jetzt gucken wir uns postkoloniale Texte an. Man hat aus einer Diskussion, die im angloamerikanischen Raum eine bestimmte Lektürepraxis gemeint hat, eine Eigenschaft von Texten gemacht. Also Said sagt, es gibt ja drei Säulenheilige am Anfang, Edward Said, Gayatri Spivak und Humi Baba. Und Said vor allem sagt, wir müssen diese Texte gegen den Strich lesen und wir müssen eben diese Komplizenschaft aufkündigen, die wir eingehen würden, wenn wir die Texte nach ihren eigenen Logiken interpretieren. Wir müssen die Texte tatsächlich unterlaufen. Und das ist postkolonial. Und es gibt andere Positionen, die sagen, es gibt Texte, die eröffnen Freiräume, die produzieren Ambivalenzen, die ermöglichen uns Positionen, die kolonialistische Machtstrukturen, asymmetrische, binäre Oppositionen irgendwie außer Kraft setzen oder unterlaufen oder überwinden oder wie auch immer, da Anknüpfungspunkte bieten. Und das ist was in der deutschen Diskussion uns sehr viel stärker fasziniert hat lange. Uns sage ich nicht, weil dieser Text operiert anders. Ich suche nicht nach dem postkolonialen Potenzial von Theodor Fontanes Effi Briest, Das ist das, was man sich sehr früh auf die Fahne geschrieben hat in der deutschsprachigen Diskussion und damit gesagt hat, wir suchen nach Ambivalenzen und nach Texten, die sich sozusagen im Spektrum einer politischen Position befinden, die sie für uns lesbar macht und akzeptabel und brauchbar für als Reflexionsmedien der Selbst, also der Identifikation und so weiter. Und ich würde von Anfang an sagen, damit hat man sehr früh das Potenzial verschenkt, Texte gegen den Strich zu lesen und zu fragen, inwiefern diese Texte, die zu unserem Kanon gehören, eigentlich Zumutungen sind und sehr gerne weiter gelesen werden sollen, weil sie in bestimmten Hinsichten grandios sind. Also Fontanes Effi Priest ist ein wirklich, wirklich guter Roman über gesellschaftliche Zwangsmechanismen. Aber er ist es nicht für alle Personen. So, einen Nachsatz noch. Ich will damit nicht sagen, dass wir Cancel Culture betreiben sollten und diese Texte aus dem Kanon bitte wieder rausnehmen sollen. Weil ich nämlich gar kein Fan davon bin zu sagen, wir sollten nur noch Texte lesen, die für uns ein Wohlfühl, also einen Raum des angenehmen Wohlgefühls sagen, produzieren, wo wir uns alle politisch wiederfinden können, sondern wir sollen kontroverse Texte lesen. Aber wir sollen die Texte dann auch kontrovers machen, die dieses Potenzial haben, kontrovers zu sein.
Dann wäre wahrscheinlich auch unser ganzer Kanon weg, ne?
Ja.
Das kommt also, ja auch dazu.
Genau, es gibt viele Anknüpfungspunkte, wo man sagen würde, sollen wir diesen Text wirklich heute noch lesen? Und es ist nicht alles immer so brutal wie diese Ausschlussmechanismen des Rassismus. Aber Geschlechterverhältnisse sind also ähnlich übel. Ja, und da gibt es genügend Texte, wo man sagen würde, sie brauche ich jetzt im Kanon nicht dringend. Wenn ich nur einen Entwurf lesen möchte, wo ich mich wohlfühle.
Ja, Sie haben jetzt auch geschildert, was für andere Lesarten es dann vielleicht irgendwie braucht und was für Entwicklungen es da gab. Und die Ausgangsfrage war ja auch, ob Sie etwas ändern würden an Ihrem Aufsatz. Wie steht es denn so ganz grundsätzlich um die in Anführungszeichen Haltbarkeit von literaturwissenschaftlichen Erkenntnissen? Wobei man da wahrscheinlich auch nochmal differenzieren muss. Also wir haben hier jetzt konkret so eine Einzeltextinterpretation. Es gibt ja auch noch ganz viele andere Teile des Fachs.
Sehr grundsätzliche Frage.
Ja.
Ich glaube, und ich tendiere dazu, je länger, je mehr zu glauben, dass wir uns in einer kontinuierlichen Diskussion befinden in der Literaturwissenschaft. Einfach und das auch sehr ernst nehmen sollten, dass wir eine Diskussionsgemeinschaft sind und diese Texte wieder und wieder lesen. Überlegen, ob wir diesen Lesarten noch zustimmen, ob die plausibel sind. Und wenn sie plausibel sind, dann sind sie es für uns heute unter bestimmten Voraussetzungen. Und waren es zum Beispiel, der Aufsatz von Peter Utz, wirklich 1984 erschienen, ist ein sehr, sehr guter, sehr plausibler, politisch absolut brauchbarer, philologisch gut argumentierter Aufsatz von vor 40 Jahren. Also der hat einen ganz wertvollen Beitrag zu einer Diskussion 1984 geliefert. Und das ist ein früher Aufsatz, muss ich sagen. Das ist ein großer Punkt. Also erst 1978 erscheint Uwe Timms Morenga und ist ein wirklicher Wendepunkt in der Diskussion über Kolonialismus in der deutschen Geschichte und in der deutschen Literaturgeschichte. Ich würde überhaupt nicht sagen, dass der nicht haltbar ist, sondern das ist ein wertvoller Beitrag und der zeigt im Spektrum der möglichen Positionen eine wirklich plausibel durchargumentierte Position. Ich würde nur an bestimmten Punkten ansetzen und sagen, nee, in bestimmten Hinsichten teile ich das nicht. Und ich glaube auch mit guten Gründen und würde das deswegen präzisieren. Und ich glaube, wenn man von Erkenntnissen der Literaturwissenschaft spricht, da kann man bestimmte Wissensbestände dazurechnen. Aber eigentlich ist es alles die Frage, was ist aktives Wissen? Was gehört zu unserem aktiven, brauchbaren Wissen? Und das rekonfiguriert sich relativ stark immer wieder neu. Noch eine kurze Seitenbemerkung. Man muss nur mal kurz in die Geschichte der Germanistik gucken und überlegen, wie sehr sich die Konfiguration unserer Diskussionen geändert hat und wie wenig schlimm das eigentlich ist, sondern wie sehr es eigentlich nur zeigt, es ist nicht eine Geschichte des Wissensfortschritts, sondern eine ganz starke Geschichte des im Gespräch Bleibens über Texte nach hohen wissenschaftlichen Standards. Ja, also die Anforderungen an Argumentation und an philologische Begründbarkeit, ein bestimmtes philologisches Ethos mit Texten umzugehen, das ändert sich, aber es ist immer sozusagen ein hoher Anspruch, den wir an uns selber stellen. Das ist der Raum, in dem wir diskutieren, aber in dem bestimmte Dinge nicht, also wie soll man sagen, unverrückbar feststehen und nur durch allerbeste Argumente aus der Welt geschafft werden können, sondern Aufmerksamkeitsökonomien gibt es auch, da verschieben sich einfach Interessen. Für die Diskussion, die wir jetzt hier geführt haben, gibt es einen ganz klaren politischen Grund, warum wir darüber diskutieren, weil wir uns anders und neu selbst verstehen und selbst verstehen sollten, wenn wir überlegen, wer gehört zu der Interpretationsgemeinschaft, die heute diese Texte mit uns gemeinsam liest. Und wen wollen wir wo repräsentiert finden und wo provoziert uns dieser Text?
Ja, ich meine, Sie haben Ihren Forschungstext ja auch nochmal 20 Jahre nach Utz geschrieben. Also vielleicht hätte Utz den dann zu dem Zeitpunkt ja auch schon wieder anders geschrieben. Aber genau nochmal zu diesem konkreten Vorgehen, dass sie sich ja mit Utz These dezidiert auseinandersetzen und dagegen argumentieren, das ist uns in literaturwissenschaftlichen Interpretationen bisher nicht so oft begegnet. Und da wäre dann irgendwie die Frage, ob dem vielleicht ein grundsätzliches Wissenschaftsverständnis zugrunde liegt, warum sie sich dafür entschieden haben, so vorzugehen.
Also ich war sehr explizit, ne? Das ist Ihnen aufgefallen beim Lesen. Ne? Ich habe gesagt, hier im Folgenden soll seine These kritisiert werden. Der Herr Utz, der hat sich da, also ich habe mich sehr mit ihm auseinandergesetzt und habe das auch sehr explizit gemacht. Ein Teil kommt sicher daher, dass ich gedacht habe und auch heute noch denke, dass das eine Diskussion ist und dass das Lesarten sind und dass man sich dann auch explizit mit Lesarten auseinandersetzen muss. Und es liegt auch ein Teil daran, dass Utz eine sehr, sehr starke Deutung vorgelegt hat, eine sehr starke politische Positionierung vorgenommen hat. Und die wird aus postkolonialer Perspektive, muss man das herausfordern. Die postkolonialen Studien sind, das ist ein Riesenvorzug der postkolonialen Studien, überhaupt kein Diskurs auch oder kein Feld der Diskussion, das auf Einigkeit abzielt. Das ist vielleicht auch noch mal ein bisschen was eine spezifisch deutsche Diskussion und ich kam total imprägniert aus einer angloamerikanischen Diskussion. Also in der deutschen Diskussionskultur ist man vorsichtiger und stärker auf Konsens sozusagen gepolt. Vielleicht, also jetzt in diesem politischen jedenfalls damals war es so, man hat nach brauchbaren Texten und nach brauchbaren Lektüren von Texten gesucht und nicht nach Thesen, die diese Texte aus den Angeln gehoben haben. Die postkoloniale Theorie ist ein Diskussionsfeld, in dem immer wieder gefragt wird, ist das jetzt eine legitime Position? War das wirklich eine legitime Position? Muss man nicht noch eine Reflexionsschleife mehr machen? An welchem Punkt würde man zu einer politischen Lesart kommen, zu einer Position, die diesem Text angemessen ist und die uns angemessen ist? Deswegen glaube ich, das ist eine Art von Auseinandersetzung, die sich auf diesem Feld anbietet. Ist vielleicht auch ein Teil, dass ich damals sehr jung war und noch nicht wusste, was der literaturwissenschaftliche Anstand gebietet. Also, ob man jetzt stärker kontrovers argumentiert oder sich in seinen jungen Jahren dann mit starkem Widerspruch in dieses Feld begibt. Aber ich war eben so unterwegs, dass ich gedacht habe, hier muss mal gründlich eine neue Position formuliert werden. Also es war auch, glaube ich, einer der früheren Aufsätze, die einen so stark kanonischen Text versucht haben, wirklich gegen den Strich zu lesen. Da ist man, glaube ich, schon auf Krawall gebürstet. Und dazu kam eben, und das merken Sie auch noch mal an dieser Eröffnungsanekdote, die ist ja auch schon provokativ. Ja, also zu sagen, Fontane, damit setzt meinen Aufsatz ein. Und ich war sehr, sehr glücklich, als ich diesen rhetorischen Move sozusagen gefunden hatte, zu sagen, der Fontane liegt da auf dem Sofa und nimmt seinen Rohrstock und lässt den immer auf die Karte knallen und ist quasi einer, den wir so gar nicht kennen. Diese Anekdote wurde, wie Sie es vorhin auch schon mal kurz gesprochen, die wurde überhaupt nicht tradiert. Diesen Fontane kannte keiner, dass er da an der Karte liegt und die ganze Zeit sagt, ich weiß, wo die deutschen Kolonien liegen. Und das ist ein großer Spaß für mich.
Ja, ich meine, Sie führen ja Argumente an, die eben gegen die These sprechen. Und da ist halt dann schon fraglich, ob das nicht eigentlich auch ein gutes Vorgehen ist für gerade diese Diskussion innerhalb der Literaturwissenschaft, von der Sie irgendwie immer wieder gesprochen haben. Also gerade natürlich sich mit anderen LiteraturwissenschaftlerInnen auseinanderzusetzen und auch nicht diesen Wust an Interpretationen zu haben, sondern vielleicht gerade irgendwie konkurrierende Interpretationen auch als solche ja auszuzeichnen.
Also ich würde direkt noch einmal anschließen, weil ich finde, das ist eine bestimmte Art, Literaturwissenschaft zu betreiben. Und wir können vielleicht einmal nur kurz in die Nachbarwissenschaften gucken, in die Naturwissenschaften und überlegen, was für einen Wahrheitsbegriff die haben und wie die diskutieren und wie wichtig es ist, für die am Ende Recht behalten zu haben. Oder ist es vielleicht nicht so wichtig, sondern man ist in einem gemeinsamen Prozess. Natürlich ist es toll, weil man eine neue Erkenntnis in die Welt schicken kann. Aber ich habe das Gefühl, dass in den Geisteswissenschaften, in der Literaturwissenschaft mindestens, wir immer auf triumphalen Erfolg verpflichtet sind und auf Besserwissen und endgültig verstanden haben. Das ist schon unser Ethos auf eine problematische Art und Weise. Ich finde es viel spannender eigentlich zu sagen, wir sind deutliche Schritte weitergekommen. Wir haben vielleicht auch, es gibt zum Beispiel keine gescheiterte Interpretation, die es jemals in die Welt geschafft hätte. Also in eine Publikation. Bei Naturwissenschaften und anderen, ne, gibt es das. Da wird gezeigt, so, wir haben eine Versuchsreihe unternommen und die führt nicht zum Ergebnis. Nur, dass mal allen gesagt ist, das kann man schon mal ausschließen. Ja, ich will es jetzt nicht, will dem nicht sagen, dass das Perfekte wäre für die Literaturwissenschaft, aber ich glaube, das wäre eine Art von Unprätentiösität und Sachzugewandtheit und Diskussionsaffinität zu sagen, ich habe eine These, die stelle ich zur Diskussion, die zeigt bestimmte Dinge. Der Nächste darf das durchaus neu justieren, weil man noch andere Aspekte gesehen hat oder weil was anderes anders gewichtet wird jetzt. Aber dafür braucht man einen anderen Begriff von Erkenntnisfortschritt. Tatsächlich kommen wir immer mit gelingenden Interpretationen auf den Markt.
Da vielleicht nur eine ganz kleine Anekdote von meiner Seite. Und zwar kann ich mich erinnern, dass, glaube ich, eine meiner ersten Hausarbeiten tatsächlich so funktioniert hat. Also ich habe eine These aufgestellt oder beziehungsweise zwei Thesen und dann im Fazit einfach gezeigt, ja, das hat sich jetzt nicht bewahrheitet. Würde ich jetzt so nicht mehr machen, aber so hat es da angefangen.
Ja, und da ist ja wertvoll, ne? Also als Studienleistung sowieso, aber eben auch für die Forschung total hilfreich. Also da kann man noch mal ein bisschen länger drüber nachdenken. Könnte man eine eigene Folge machen ihres Podcasts, ne? Weil man möchte natürlich auch nur jemandem folgen, eigentlich, der nachher etwas gesagt hat, was dringend zu kommunizieren ist und wo jemand Recht behalten hat und wo ich jetzt denke, jetzt habe ich es richtig verstanden. Aber das weiß ich gar nicht, ob das so sein muss eben. Also weil gerade in diesem Feld der postkolonialen Studien, finde ich, ist natürlich auch eine politisch riskante, aber eine wichtige Praxis zu sagen, was ist die angemessene Lesart? Wie sollten wir über so einen Text diskutieren? Wer möchte dieser Interpretation folgen? Wer möchte ihr nicht folgen? Und mit welchen Argumenten?
Naja, und wir wollten Ihrem Interpretationstext auf jeden Fall folgen. Genau, aber noch eine weitere Frage, die auch mit der literaturwissenschaftlichen Praxis ein wenig zu tun hat, ist, ob literaturwissenschaftliche Erkenntnisse, jetzt zum Beispiel dann in den postkolonialen Studien, aber auch Theorien, Methoden, Praktiken für die breitere Öffentlichkeit wertvoll sind. Also sie beschäftigen sich ja selbst auch mit der Wissenschaftskommunikation und deshalb die Frage, wie lässt sich die Literaturwissenschaft dann am besten vermitteln?
Ja, das müssen wir unter Ausschluss der Öffentlichkeit eigentlich beantworten. Nein, aber die kann man trotzdem beantworten. Also ich glaube, es gibt, wenn Sie es so allgemein formulieren, sind literaturwissenschaftliche Theorien und so weiter und Erkenntnisse und was auch immer für die Öffentlichkeit wertvoll, relevant. Und dann muss man sagen, es gibt erstmal einen internen Diskurs der Wissenschaft und der ist für die Wissenschaft relevant. Das muss man ehrlicherweise sagen und das ist auch zu Recht so, glaube ich. Nicht jede narratologische Erkenntnis zum Beispiel ist für die Öffentlichkeit gleich ein Aufreger. Ja, und das darf auch so sein, weil wir unser Instrumentarium, unser Begriffsinstrumentarium, Analyseinstrumentarium verfeinern. Spannend wird's, wenn eine Erkenntnis dabei rauskommt oder eine bestimmte Lesart, bestimmtes Ergebnis, eine bestimmte Interpretation, die etwas neu sichtbar macht, was für die breitere Öffentlichkeit relevant ist. Und das muss man dann dringend kommunizieren und muss das auch, finde ich, als literaturwissenschaftliches Forschungsergebnis framen. Weil niemand außerhalb der Wissenschaft jemals bereit wäre, in dieser Differenziertheit und Kleinteiligkeit und analytischen Feingliedrigkeit einzusteigen in den Umgang mit literarischen Texten. Aber kurz nochmal, Sie können auch, ich habe neulich was von Thomas Weitin nochmal gelesen, und habe kurz einen Gruß hier digital, wo es um Topic Modeling geht und um die Sprache der Empfindsamkeit in literarischen Texten. Und der zeigt einem größeren Romankorpus, dass es ein bestimmtes Cluster von Emotionsbegriffen gibt, die Empfindsamkeit in so einem wohligen Feld verorten und dass das zum Beispiel Männer und Frauen, also Autorinnen und Autoren gleichermaßen formulieren in Texten des 18. Jahrhunderts. Es gibt aber ein anderes Cluster, wo Empfindsamkeit mit ambivalenten Empfindungen noch Nachbarschaften eingeht, sowas wie Kummer oder Angst oder ne, so, und dass das stärker ausgeprägt ist in Texten von Frauen im 18. Jahrhundert. Dafür hat Weitin und die digitale Literaturwissenschaft einen unglaublichen Aufwand betrieben, um diese Methoden zu entwickeln, um das Topic Modeling zu betreiben. Das ist total spannend. Dafür sind aber relativ viele Versuche sicher unternommen worden mit Topic Modeling, die zu überhaupt keinen interessanten Ergebnissen geführt haben. Aber spätestens an diesem Zeitpunkt sollte man wieder in den öffentlichen Diskurs zurückkommen und sagen, ja, wir haben lange, lange diskutiert, schreiben Frauen anders, unter dieser sehr plakativen Frage. Und wir kommen jetzt, muss man nochmal gucken, wie weit das trägt, wie weit es haltbar ist und so weiter. Aber wir kommen doch zu einem bestimmten Ergebnis. Manches daran ist dann vielleicht, wenn man jetzt an diesem Ende wieder rauskommt, für Linguisten auch gar nicht überraschend, ja, weil man über computerlinguistische Methoden solche Dinge schon erwarten konnte. Ja, aber die Literaturwissenschaft kommt jetzt auch dahin und es ist, mal gucken, worauf es hinausläuft. Spätestens aber an diesem Punkt, wo es dann wieder gesellschaftlich relevant wird, finde ich, steigen wir wieder ein in die öffentliche Diskussion und sagen, wir sind hier an was wirklich Spannendem dran. Wissenschaftskommunikation ist dann noch die Kunst, das irgendwie auf eine Art und Weise in den Raum zu stellen, dass die Leute auch hingucken und hinhören. So wie sie es hier machen mit ihrem Podcast.
Ja, also wir könnten jetzt wahrscheinlich noch Stunden weiter diskutieren, aber wir kommen jetzt zu der Abschlussfrage. Vermutlich ist sie zumindest auch teilweise schon beantwortet. Wir müssen der Dramaturgie folgen, deshalb, welche TheoretikerInnen haben Sie in Ihrer literaturwissenschaftlichen Arbeit denn besonders beeinflusst?
Oh, das ist so eine Frage nach Vorbildern und so, und ich habe das Gefühl, das ist, hängt davon ab. Also ich habe mich keiner richtigen Schule angeschlossen, sondern ich habe immer Dinge angeguckt, die mich interessieren und dann überlegt, wie würde man es stark theoretisch, methodisch angehen. Ich bin schon ein Kind der 1990er Jahre im Studium, muss ich sagen, das kann man sagen. Ja? Und da hatte Theorie einen ganz starken, wie soll man das nennen, er hatte eine ganz starke Anziehungskraft als Begriff. Also irgendwie eine neue Theorie, jetzt Systemtheorie, Diskursanalyse, Bourdieus soziologische Theorie, was auch immer, was das war, Stephen Greenblatts New Historicism, was da neu auf den Markt kam, das war für mich immer ein total spannendes Diskussionsfeld. Deswegen ist die Frage richtig, welche TheoretikerInnen haben mich in meiner literaturwissenschaftlichen Arbeit beeinflusst, und ich würde sagen, sehr, sehr viele. Für den Aufsatz ist es hundertprozentig klar, dass die postkolonialen Theoretiker mich beeinflusst haben, und die beeinflussen mich nach wie vor. Mich interessiert im Moment so als einer der nächsten Schritte, die frühe Neuzeit nochmal in postkolonialer Perspektive anzugucken. Das ist alles immer schwierig, wie man das modelliert in einem Zeitalter, bevor die Dinge so offensichtlich kolonialistisch, rassistisch und politisch zugespitzt werden. Nicht, dass es keine Dominanzstrukturen gegeben hätte, aber auch in einem Zeitalter, ne? So, also ich gerate jetzt da auch schon wieder ins Reden. Aber mich interessiert nach wie vor die postkoloniale Theorie wirklich. Da gibt es aber viele, die wirklich spannende Aufsätze geschrieben haben. Wenn Sie den Aufsatz genauer angucken und genauer lesen und wenn Sie ein Kind der 90er Jahre wären, würden Sie merken, dass Stephen Greenblatt eine wichtige Rolle gespielt hat, weil eine Anekdote am Anfang zu nehmen, die etwas mit der Realität, einen Text mit der Realität ganz stark in Verbindung bringt und einen Realitätseffekt erzeugt, der uns total verwirrt, weil wir diesen Fontane, der wirklich auf dem Sofa lag und mit dem Rohrstock auf die Karte geschlagen hat, den nicht kennen und danach sagen, boah, das ist aber ein Punkt, an dem, und dann kommt ein Text rein von ihm, den wir nie in diesem Zusammenhang gelesen haben, der aber geladen ist mit kolonialistischen Denkfiguren und sozusagen so energetischen Momenten, wo Funken fliegen in dieser Hinsicht. Das war schon ein rhetorischer Move, mit so einer Anekdote anzufangen. Das habe ich mehr oder weniger bewusst getan. Ich hatte viel Stephen Greenblatt da gerade gelesen und ich mag nach wie vor diesen Move, weil mich nicht interessiert, Literatur als einen total realitätsenthobenen Kommunikationsraum zu betrachten, sondern eher das Gegenteil in vielerlei Hinsichten.
Ja, das ist interessant. Das ist ja eher ein sehr implizites Theoriesignal dann an dieser Stelle.
Ja, klar, für die wissen.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Diese Antwort hat das Ende unserer Folge eingeleitet. Wir möchten Ihnen, lieber Herr Sittig, herzlich für dieses aufschlussreiche Gespräch und Ihre Zeit danken.
Der Dank geht in die andere Richtung genauso. Und vielen Dank, dass Sie den Aufsatz nochmal gelesen haben, oder ich ihn nochmal gelesen habe und Sie ihn gelesen haben, obwohl er 20 Jahre alt ist. In 20 Jahren können wir uns nochmal sprechen.
Machen wir. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, Ihnen auf diesem Interpretationsweg zum Kolonialdiskurs in Effi Briest zu folgen. Und wir hoffen, dass auch ihr, liebe Zuhörende, uns und Herrn Sittig folgen konntet. Sollte euch jetzt etwas beschäftigen, was ihr mit uns teilen mögt, freuen wir uns sehr über Feedback von euch. Ihr erreicht uns per Mail unter kannstdumirfolgen@posteo.de oder über unsere Social-Media-Kanäle unter dem Handle kdnf-podcast. Und schließlich möchten Jana und ich uns natürlich auch noch bei unserem ganzen Team für die gemeinsame Vor- und Nachbereitung dieser Folge bedanken. Das sind Cornelius Blank, Anna Dahlke, Elisa Frevert, Anina Karch, Emilia Kröger, Sidney Lazarus, Selina Schauer sowie Gesa Beiderwieden für die Website-Betreuung. In den Textstellen habt ihr Anna und Selina gehört. Vielen Dank fürs Einsprechen. Und auch euch, lieben Zuhörenden, vielen Dank fürs Hören. Und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinhört. Bis dahin, macht's gut.